Nun habe ich Ihnen über TH2-Zellen erzählt, dass die durch dendritische Zellen oft geprimed werden, aus naiven T-Zellen entstehen. Aber was führt eigentlich jetzt dazu, dass aus naiven T-Zellen TH2-Zellen werden? Natürlich spielen die antigenpräsentierenden Zellen eine Rolle, aber das Milieu drumherum hat ebenfalls einen gewichtigen Einfluss. Und da gibt es bekannte Moleküle wie TSLP und so weiter und so fort. Ich möchte Ihnen aber hier eine rezente Studie aus dem Science Translational Medicine, die im Sommer 2019, also dieses Jahr, publiziert worden ist, von der Gruppe Professor Zielinski von der Technischen Universität München. Nun, sie konnte zeigen, dass in der Hautbiopsie einer atopischen Läsion, Dermatitis-Läsion, der Salzgehalt Natriumchlorid deutlich signifikant erhöht ist im Vergleich zur Psoriasis-Haut und der gesunden Haut. Aber man weiß aus anderen Studien, das sind Genprofiling-Studien, dass die Glykosamine-Glykane in der atopischen Dermatitis vermehrt exprimiert werden und die haben eine negative Ladung. Und wo eine negative Ladung ist, kann dann Natriumchlorid vermehrt binden. Man weiß auch, dass Staphylococcus aureus, und jetzt geht es in Richtung Mikrobiom, ein erhöhtes Salzmilieu besser toleriert als andere Hautkeime. Und ich möchte Ihnen nur kurz eine weitere Arbeit zeigen, weil wir gerade über das Mikrobiom gesprochen haben. Professor Biedermann, Kesler et al. Konnten 2014 zeigen in einer Yucca-Population, dass Toll-like-Rezeptor 2-Liganden die Entwicklung einer chronischen Dermatitis fördern. Sie konnte im Mausmodell zeigen, dass diese TH2-medierte Dermatitis selbstlimitierend und IL-4-abhängig ist und dass vor allem die TL2-Liganden LTA und PAM2 im Vorhandensein dieses Tiermodells dann eben diese akute Dermatitis hin zu einer chronischen Entzündung, zu einer chronischen Dermatitis umwandeln konnten und dass das vor allem über eine IL-4-medierte Suppression von Interleukin 10 mediert wurde.
Nur als ein Bild in aller Kürze der Zeit aus einer der Phase-3-Studien in der Entwicklung von Dupilumab. Sie sehen hier in der eher unrealistischen Situation ohne topische Steroide, das ist also in grün eingekastelt, die zugelassene Dosis, 300 Milligramm alle 2 Wochen. Dann kommen wir auf einen EASI 75 von ungefähr 50% und mit begleitender Steroidtherapie auf nahezu 70%. Das heißt, 70% der Patienten entwickeln innerhalb von 12 bis 16 Wochen eine Verbesserung ihres Krankheitszustandes um 75%. Das ist schon eine stolze Zahl. Es gibt etliche Nebenwirkungen, die aber alle nicht so bedeutsam sind wie die Konjunktivitis. Die Konjunktivitis ist ein Phänomen, das die Lungenärzte zum Beispiel kaum beobachten, soweit ich weiß, aber aus nicht ganz genau geklärten Gründen in der atopischen Dermatitis relativ häufig ist. Atopische Dermatitis-Patienten neigen zu Konjunktivitis primär, neigen auch zu Keratokonus unter anderem. Und dieses Phänomen ist in den Phase-3-Studien vielleicht unterschätzt worden, real. Wir haben jetzt auch Real-Life-Data aus Österreich unter Führung von Christine Bangert gesammelt, liegt das wohl eher bei 40%, also doch ein hoher Prozentsatz an Patienten, die eine derartige Konjunktivitis entwickeln, die im Allgemeinen leicht ist, im Allgemeinen nicht dazu führt, dass man die Therapie unter- oder abbrechen muss. Und Baricitinib ist ein JAK1-2-Inhibitor. Sie sehen hier, dosisabhängig erreichen wir hier EASI 75 Ansprechraten von etwa 35-40%, also doch deutlich unter denen von Dupilumab. Und eine andere Substanz, die meines Erachtens vielversprechender ist, ist Upadacitinib, das ein ziemlich selektiver JAK1-Inhibitor ist und wo wir hier, Sie sehen hier die unterschiedlichen Dosierungen, die jetzt in Erprobung sind und wir haben hier EASI 75 Werte von bis zu 70%, also durchaus im Bereich von Dupilumab.
Zu den Therapien. In der Pneumologie hat sich heuer was ganz Massives verändert, als die Therapie sich so verändert hat, dass eine Anfallstherapie, die man früher mit einem Betamimetikum, das ja keine antiinflammatorische Aktivität hat, hintangestellt hat und gesagt hat, wenn der Patient ein Problem hat, dann soll er immer einen Asthma-Controller inhalieren, also sprich ein Steroid. Und das ist zum Beispiel in der Form von Formoterol und Budesonid. Und da gibt es diese Startstudien, die sehr schön gezeigt haben, dass damit die Asthma-Kontrolle deutlich besser ist und auch die Exazerbationsrate deutlich zurückgeht. Also das ist jetzt neu. Und wenn wir zu den schwereren Asthma-Formen gehen, dann haben wir derzeit mehrere Biologicals zur Verfügung. Das ist jetzt das Anti-IL-5. Das ist in der Pneumologie jetzt sicherlich sehr weit verbreitet, weil viele schwere Asthmaformen eosinophil sind, also eosinophile über 300 Zellen pro Mikroliter. Ich habe jetzt nur zwei Arbeiten dazu. De facto, die funktionieren an sich sehr, sehr gut. Die Patienten sprechen gut darauf an. Die Exazerbationsrate geht deutlich zurück, wie Sie hier in dieser Studie sehen können. Und auch die Lungenfunktion verbessert sich ein bisschen. Also es ist durchaus ein wirksames Medikament und funktioniert sehr gut. Das Anti-IL-4, das ist eben ein Synergismus, wo sicher pro futuro ein Patient mit einem schweren Asthma und einer schweren Neurodermitis mit diesem Medikament behandelt wird. Denn die Frage ist, welches Biological nehme ich jetzt? Bei Allergie werde ich das IgE nehmen, bei Eosinophilie kann ich jetzt sagen IL-4 oder IL-5. Hier würde ich meinen, wenn Neurodermitis dabei ist, dann dezidiert IL-4 oder wenn IL-5 nicht funktioniert, würde ich auch auf IL-4 gehen. Und das ist eine andere Studie, hier geht es um die Steroidreduktion, weil bei der GINA Stufe 5 wird ja zumindest als Second Line orales Steroid gegeben, um Asthma-Kontrolle zu haben. Und es ist ganz essentiell, dass durch das Biological die Steroidmenge runtergeht und Sie sehen das hier sehr schön.